Meine Brüder und meine Schwestern, wir hatten letztes Mal angefangen, uns die Frage zu stellen, warum feiern wir den Gottesdienst so, wie wir ihn feiern? Und wir hatten letztes Mal gesagt, dass wir, oder nochmal uns vor Augen geführt, dass wir unseren Gottesdienst anfangen mit dem Wort. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des dreieinen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und danach folgt der Satz: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir hatten uns auch da angeschaut, wo dieser Satz herkommt, nämlich aus Psalm 124, aus einem Pilgerlied, das die Leute bekennen, nachdem sie durch Stürme, Ungewissheiten bis zum Heiligtum nach Jerusalem gekommen waren. Dann sagt der Pastor: Gnade sei mit euch und Friede. Manchmal sagt er es dann nicht, sondern erst vor der Predigt. Aber normalerweise steht es so in unserer Liturgie. Und danach folgt ein Lied. Und wir hatten letztes Mal schon gesagt, es ist immer ein Loblied. Es ist die Antwort auf das, was Gott uns eben gerade zugesprochen hat. Was wir bekannt haben. In wessen Namen wir hier versammelt sind. Ich möchte heute in dieser Bekenntnisunterweisung nur über diesen einen einzigen Punkt sprechen. Was es heißt, Gott zu loben, Gott zu preisen. Und lasst uns dazu einmal einen Psalm lesen. Nämlich den Psalm 110. Psalm 100. Lesen wir mal diesen Psalm. Ich will ihn heute nicht ganz auslegen, aber ich will euch auf einiges hinweisen. Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, preist seinen Namen, denn der Herr ist gut. Seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Dieser Psalm 100 ist sozusagen der letzte Psalm, wenn ihr einmal kurz zurückblickt und euch die Psalmen anschaut. Es beginnt in Psalm 93 und es ist, ich sag mal, so eine Unterabteilung innerhalb der Psalmen. Es sind alles Lobpsalmen. Von Psalm 93 an 94, 95, 96, 97 bis 100. Wir hatten ja vorhin den Psalm 95 gesungen. Psalm 95 wird uns später dann im Hebräerbrief, in Hebräer 3 und Hebräer 4 ausgelegt. Sehr ausführlich ausgelegt. Was es heißt, vor allen Dingen, und das ist die Frage dort, was es heißt, in die Ruhe Gottes einzugehen, die uns jetzt Jesus Christus geschaffen hat. Und die Krönung all dieser Lobpsalmen, das Ende, der Schlussakkord, das ist hier dieser Psalm 100. Dann kommt ein anderes Thema, aber das ist der krönende Abschluss. Wenn ihr euch einmal kurz anschaut, wie ist dieser Psalm aufgebaut? Das ist ja ein relativ kurzer Psalm. Ich sag mal so, dass uns zunächst eine Aufforderung gesagt wird. Und zwar in Vers 1 Und dann, ich sag mal, in der zweiten Strophe dann in Vers 4. Also Vers 1, jauchzt dem Herrn alle Welt. Und dann noch einmal Vers 4, geht ein zu seinen Toren mit Danken. Eine Aufforderung. Wie kommen wir vor das Angesicht Gottes? Wie treten wir vor das Angesicht Gottes? Vor seine heilige Majestät. Gott zu ehren. Kommt vor sein Angesicht. Und dann kommt in beiden Strophen, so sage ich es mal, gleich danach die Begründung für, warum wir vor Gott treten sollen. Das eine ist Vers 3, Psalm 100, Vers 3. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Erkennen wir das? Erkennt, dass der Herr Gott ist. Im Hebräischen, also in der Ursprache, steht für Herr das Wort Yahweh. Erkennt, dass Yahweh Gott ist. Bis hinein heute in kirchliche evangelikale Kreisen wird gesagt, ach, ist doch egal, welchen Gott man anbetet, ob das nur Allah heißt oder sonst wie. Nein, nein. Es ist hier ganz klar ein Name gesagt, dem wir anbeten. Yahweh im Alten Testament und dann im Neuen in Christus, in Jesus Christus. Erkennt das. Kommen wir so sonntags in den Gottesdienst. Wir loben ihn, wir danken ihn, wir preisen ihn. Dazu sind wir hier, damit wir auf diese Weise Gott erkennen. Und dann noch einmal, auch in der zweiten Strophe, da wird dann in Vers 5 gesagt, also Vers 3 und Vers 4 sind Imperative, sind Befehle, und dann Vers 5, denn der Herr ist gut. Seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Kommen wir in dieser Einstellung vor das Angesicht Gottes. Ich sagte, es sind einige Imperative hier. Also es beginnt ja mit jauchzt dem Herrn alle Welt und dann kommt dient dem Herrn. Und es geht dann auch weiter in der zweiten Strophe, sage ich jetzt mal. Ich will mal einen Augenblick bei diesem Wort dienen bleiben. Ist uns klar, dass das, was wir hier machen, ein Gottesdienst ist? Die Amerikaner sprechen von Service, dass wir so vor Gott treten. Mir ist das mal eindrucksvoller geworden, als vielleicht es hier in Europa so der Fall ist. Meine Frau und ich waren vor ein paar Jahren, ist egal, mal haben eine Reise, Rundreise gemacht in Israel und wir waren dann auch nach Bethlehem gegangen, dort in die Geburtskirche von Jesus Christus. Das ist eine uralte Kirche, natürlich furchtbar viel dran herumgebaut und auch manches, was ich als kitschig empfand. Aber was mir so eindrücklich war, es war ein ganz schmaler Eingang und man musste zunächst die Treppe runtergehen. Und wenn man dann reinging in diese Kirche, ja, seit 1500, 1700 Jahren, wie lange es die gibt, war näher 1500, 1600, ja, 1400, 1500 Jahren. Wenn man da runter geht, dann muss man gebückt gehen. So treten wir vor das Angesicht Gottes. Das ist einmal sogar im Kirchenbau, im Stil, wie man eine Kirche gebaut hat, zum Ausdruck gebracht worden. Gott zu ehren, Gott zu loben heißt, ich komme nicht in meinem Namen, ich komme nicht, um mich zu ehren, ich komme nicht, um mich in den Mittelpunkt zu stellen, sondern es geht um einen einzigen. Und das ist der dreieinige Gott. Um nichts anderes geht es im Gottesdienst. Dient ihn ihm. Und dann eben, womit dieser Psalm beginnt, jauchzt ihm oder dankt ihm, so heißt es dann weiter, lobt ihn. Ich denke manchmal, dass wir eigentlich nur aus dieser Haltung, wo wir zu Gott emporblicken, überhaupt in rechter Weise Gott loben können, Gott ehren können, ihn preisen können. So sollten wir auch Gottesdienst feiern. Der Apostel Paulus schreibt einmal im Römerbrief, Römer Kapitel 1, wir haben diesen Abschnitt schon immer und immer wieder gelesen, ich denke, ihr kennt ihn. Da wird gesagt, dass Gottes Zorn offenbar wird vom Himmel über alle Gottlosigkeit der Menschen. Was ist eigentlich die Hauptgottlosigkeit des Menschen? Das sind nicht moralische Dinge, die kommen dann auch, die kommen später. Sondern zunächst, dass Gott nicht als Gott geehrt wird. Dass er nicht in meinem Leben, wie wir es heute auch in der Wortverkündigung hörten, dass er nicht Priorität hat. Paulus schreibt das nicht nur in Römer 1, sondern in Vers 25 lässt er es eben mal gerade so, was soll ich sagen, so einfließen. Der gepriesen sei in Ewigkeit. Das ist für den Apostel selbstverständlich. Für diesen Gott bin ich da. Und das kommt eben mal gerade, fließt es so ein. Paulus wirft nicht nur den anderen vor, dass sie Gott nicht verehren, denn dafür sind wir da. Sondern er lobt, er preist, er Gott, er dient Gott auch und erwähnt das auch. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Mit Jubel deswegen, weil wir erkennen, wer Gott ist. Ich vermute, dass das eines der Hauptprobleme heute ist, dass wir Gott nicht mehr erkennen. Man nennt das, hat dafür einen tollen Begriff gefunden, den Begriff der Säkularisierung, den Begriff der Verweltlichung. Klar, wir sind mit zeitlichen Dingen voll und absolut vollgestopft, nicht, was alles so in Nachrichten auf uns eindringt. Aber den Ewigen, den haben wir dadurch aus dem Blick verloren. Mit Jubel, mit Jauchzen. Singen wir so das erste Lied, lobt Gott, kommt vor sein Angesicht, preist ihn. Es heißt hier weiter, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Er hat uns gemacht, das ist natürlich zunächst erst einmal, heute würden wir sagen, ein Seitenhieb gegenüber dem Darwinismus, wo man meint, alles ist aus dem Urknall oder was auch weiß ich entstanden. Aber es geht auch um eine geistliche Schöpfung hier. Ihr seid das Volk Gottes. Er hat euch erwählt. Er hat euch berufen. Er hat euch zu sich hingezogen, dass ihr diesem Gott dient. All unser Arbeiten. All unsere Tätigkeit, ja, das nimmt den größten Teil in Anspruch, 6 Tage in der Woche. Aber wenn du nur einmal an das Gebot denkst, 6 Tage soll der Mensch arbeiten, das wird eben mal gerade gesagt, aber am 7. soll er ruhen. Da soll er vor das Angesicht Gottes treten. All unsere Tätigkeiten hier auf dieser Erde, all unsere Arbeiten ist eingebettet, ist zugespitzt auf die Verehrung Gottes. Und darum ist Gottesdienst auch keine Freizeitbeschäftigung. bei der ich vor der Frage stehe, ob mir heute danach ist. Es wird hier von Schafen seiner Weide gesprochen. Wir sind die Schafe seiner Weide. Ja. Wir brauchen seine Nahrung, seine geistliche Nahrung. Wir brauchen sie wirklich. Sonst gehen wir innerlich in unserer Seele drauf. Und noch etwas. Wenn das alttestamentliche Volk vor Gott trat, zum Tempel ging, dann kamen sie mit Opfern. Mit Brandopfern, Speisopfern, Tieropfern auf jeden Fall, immer wieder. Mit Opfern. Wie kommen wir zu Gott? Schlagt mal bitte auf den Hebräerbrief, und zwar Hebräer Kapitel 13. Hebräer Kapitel 13. Da wird auch einmal von einem Opfer gesprochen. Vers 15. Oder ich beginne mal ab Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist schon mal eine Perspektive. Eine Perspektive, die über das irdisch-zeitliche hinausgeht. Und dann heißt es weiter, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Alles, was wir im Gottesdienst sagen, ist ein Bekenntnis dessen, was wir über Gott wissen, wie wir über Gott informiert sind. Und es kann sein, wem geht es nicht so, dass ihm manchmal nicht danach zumute ist, vor Gott zu erscheinen. Nun, dann ist das ein Opfer, dann fass es auch so auf. Schon eine Zumutung hier, nicht? Von 10 Uhr an rumzusitzen. Für manche viel zu lange. Dann fasst es als Opfer auf, ist ja auch egal. Einige grinsen, ja. Ja. Dann fasst es als Opfer auf. Aber es ist ein Opfer, das diesem Gott würdig ist, das diesem Gott zumindest angesprochen, entsprechend ist. Sonntag ist der erste Tag der Woche. Es ist die Krönung, es ist das Haupt der Woche. Und von da aus bekommen die anderen Tage seine Ausstrahlung. Sonst wirst du von dieser Welt, von dieser Zeit aufgefressen und gehst daran kaputt. Guckt euch um. Ich bin jetzt in einer Organisation, manche wissen das, wo einige Christen sind, aber die meisten sind es nicht. Und man lernt hier hautnah Menschen kennen. Menschen, die durchaus in vieler Hinsicht eine konservative Einstellung haben. Aber in was für Abgründe man da hineinschaut. Moralischer Art, wie kaputt, wie zerrissen ihr Leben ist. Das macht einen wirklich sprachlos. Leute, richtet euch aus auf Gott. Gott ist es wert, dass wir ihn loben, dass wir ihn preisen. Und alles andere macht dein Leben kaputt. Es macht es wirklich kaputt. Die Bibel spricht hier vom Verderben, ja, Verderben ist ein langsamer Prozess. Hast du mal einen verdorbenen Apfel gesehen? Das geht nicht von heute auf morgen. Aber es fängt an einer Stelle an und geht dann immer weiter. Frisst um sich. Und die Antwort auf das Verderben ist Rettung. Dass du zu diesem Gott kommst, dich an ihn klammerst und ihn lobst, der dein Retter ist. Und weil das vielleicht oder ganz sicher für den Einzelnen vielfach zu schwer ist, auch zu problematisch ist, deswegen tun wir es hier gemeinsam. Deswegen hat Gott uns auch zusammengestellt, dass wir hier gemeinsam Gott loben. So wie wir es heute im Psalm 95 getan haben am Anfang des Gottesdienstes. Es ist das Angemessene, wie wir vor dem heiligen Gott erscheinen. Du und du allein bist es wert, gelobt und gepriesen zu werden. Lasst uns dazu noch ein Wort aufschlagen aus der Offenbarung. Wir hatten die ja jetzt durchgelesen, also wir sind noch nicht ganz fertig, ihr wisst es. Und wir hatten immer wieder gesagt, die Offenbarung, da ist unterschwellig ein Gottesdienst drin. Der beginnt gleich am Anfang und zieht sich durch das Gesamte, durch die Offenbarung. Wir werden hier hineingenommen in einen Gottesdienst. Wisst ihr, wie es im himmlischen Gottesdienst aussieht? Lest mal Offenbarung Kapitel 4, nur ein Wort. Ich springe einfach mal rein, da wird uns geschildert, was das heißt, wie diese Menschen wirklich vor Gott auf die Knie fallen, auf ihr Angesicht fallen. Und dann heißt es Offenbarung 4, Vers 9, und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten, die Vertreter der Gemeinde, nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt. Und sie beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Du bist würdig zu empfangen Ruhm und Ehre und Macht. Da gab es in der Antike, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber ich erzähle es ruhig nochmal. Da gab es in der Antike einmal einen Schriftsteller in Griechenland, Thukydides. Der hat sich all die Streitigkeiten, die es damals in Griechenland gab und dann auch den Bürgerkrieg zwischen Athen und Sparta, kennt ihr vielleicht noch aus der Geschichte, so angeschaut. Der hat sich gefragt, Mensch, woran liegt das? Warum bekämpfen sich diese Leute? Warum hassen sie sich? Warum eigentlich? Könnten doch alle friedlich zusammenleben. Seine Antwort, die schreibt er gleich am Anfang seines Buches, Der Peloponnesische Krieg, so hat er es genannt. Er sagt, es liegt daran, dass die Menschen Ruhm suchen, dass sie Ehre suchen und dass sie Macht suchen. Also genau die gleichen Worte, interessanterweise. Wisst ihr, wann diese Geschichte zu Ende kommt? Wisst ihr, wann diese Geschichte endlich aufhört, so zu sein, wie sie im Augenblick ist? Wenn ein einziger Ruhm, Ehre und Macht bekommt, nämlich der, der sie verdient hat. Der dreieinige Gott. Und deswegen sind wir hier, gleichsam als, wie es Jakobus einmal sagt, die Erstlingsfrucht. Die, die jetzt schon diesen Gott anbeten dürfen. Die jetzt schon loben dürfen, mit Jubel, ihr Lieben. Da kann man ruhig mal seinen Mund aufmachen beim Singen. Da muss man nicht denken, ach, die anderen singen, ich höre lieber zu. Vielleicht ist es ein Opfer in diesem Augenblick, dann lass es ein Opfer sein. Aber lob Gott, dafür ist dieser Gottesdienst da. Dass wir das gemeinsam machen, einander uns unterstützen. in diesem Lob. Noch ein Gedanke zu diesem Loben Gottes. Und wenn ihr schon den Hebräerbrief noch, oder schlagt ihn noch einmal auf und dann auf Hebräer Kapitel 2. Das war für mich mal unsagbar erstaunlich. Ich weiß noch, als ich das gelesen hatte, ist jetzt vielleicht, was weiß ich, 20, 25 Jahre her, zum ersten Mal mit Bewusstsein gelesen habe, was hier eigentlich steht. Auch der Hebräerbrief schildert uns einen Gottesdienst in vieler Hinsicht. Ja. Da heißt es folgendermaßen in Hebräer Kapitel 2. Wir springen jetzt einfach auch hier mal rein, der Zusammenhang braucht uns nicht zu interessieren. Da heißt es Vers 11. Denn sowohl der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden, sind von einem. Der heiligt, ist Christus, die, die geheiligt werden, sind wir. Wir sind alle von einem Gott. Aus diesem Grund schämt er, nämlich Christus, sich auch nicht, uns Brüder zu nennen. Ich sag's mal so, eigentlich müsste ihm die Schamröte ins Gesicht schießen, wenn er auf uns blickt. Aber er schämt sich nicht. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Mit all unserem Dreck, all unserem Egoismus. Dann heißt es weiter, sondern er spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkünden, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Das ist ein Wort aus Psalm 22. All unser Lobgesang kann nur deswegen vor Gott angemessen ankommen, weil in unserem Lobgesang Christus dem Gott, dem Vater Lob singt. Ich will dir Lob singen. Ja? Christus ist jetzt hier anwesend. Wir sind Teil von ihm, sein Leib, wie er sagt, an vielen Stellen. Oh, ihr Lieben, lasst uns die Lieder nicht dazu gebrauchen, mal eben aufs Klo zu gehen oder was. Es ist ein eminenter Teil des Gottesdienstes. Wirklich. Ich will dir Lob singen, der Sohn, dem Vater. Sollten wir nicht diesen Lob, dieses Lob unterstützen? Ich, Christus, will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Darum geht es. Auch im Gottesdienst, auch in der Predigt, da kommen wir noch drauf. Und in der Gemeinde will ich, Christus, dir Lob singen.